Brüder und Schwestern, wir begrüßen Sie zur Weihnachtsandacht der ersten Präsidentschaft. Wir wollen innehalten, um voll Dankbarkeit der Geburt und der Mission unseres Erlösers Jesus Christus zu gedenken. Präsident Thomas S. Monson, der heute Abend den Vorsitz führt, hat mich gebeten, diese Andacht zu leiten. Wir wünschen all denen, die heute Abend anwesend sind, und auch all denen, die diese Andacht später anschauen, von Herzen frohe Weihnachten. Wir begrüßen die erste Präsidentschaft, Mitglieder des Kollegiums der 12 Apostel, sowie weitere Generalautoritäten und die Präsidentschaften der Hilfsorganisationen, die heute bei uns sind. Für die Musik bei dieser Weihnachtsandacht sorgen der Tabernakelchor und das Orchester am Tempelplatz unter der Leitung von Mac Wilberg und Ryan Murphy. Die Orgel spielt Andrew Unsworth. Der Chor und die Anwesenden singen nun gemeinsam das Lied »Hört die Engelschöre singen«. Das Anfangsgebet spricht dann Bruder Russell T. Osgethorpe, Präsident der Sonntagsschule. Anschließend singt der Chor »It came upon a midnight clear«.
Unser Vater im Himmel, wie dankbar sind wir doch, heute Abend zu dieser Weihnachtsandacht hier zu sein. Wie dankbar sind wir, dass du uns deinen Sohn geschenkt hast. Wir danken dir, dass du uns seine Geburt hier auf Erden geschenkt hast und sein Leben und das Sühnopfer, das er für uns alle gebracht hat. Wir sind dankbar für seine Liebe und für deine Liebe, die wir jeden Tag unseres Lebens spüren. Wir bitten nun darum, dass dein Geist in dieser Versammlung bei uns sein möge. Wir sind dankbar, dass die erste Präsidentschaft bei uns ist, die Brüder, die wir als Propheten, Seher und Offenbarer bestätigen. Wir sehnen uns nach ihrem Wort. Wir unterstützen sie und beten für sie. Mögen wir, wenn wir ihnen und diesem großartigen Chor und dem herrlichen Orchester zuhören, ein größeres Verlangen spüren, dem Beispiel deines geliebten Sohnes unser Leben lang zu folgen. Im Namen Jesu Christi. Amen.
Ich freue mich, nun zu Ihnen sprechen zu dürfen. Nach meinen Worten singt der Chor das Lied What Shall We Give to the Babe in the Manger? Nach dem Lied hören wir von Präsident Henry B. Eyring, dem ersten Ratgeber in der ersten Präsidentschaft. Nach seinen Worten singt der Chor Herbei, o ihr Gläubigen. Was für eine wunderbare Jahreszeit. So vieles erfüllt unser Herz mit dem Geist der Weihnacht. Die Melodien der Weihnachtslieder, die Lichter, die Dekorationen und der herzliche Gruß, fröhliche Weihnachten. Es gibt bestimmte Worte, die wie Glockengeläut in meiner Seele widerklingen und mir die Schönheit und die Bedeutung des Weihnachtsfestes in Erinnerung rufen. Worte wie, in jenen Tagen erließ Kaiser Augustus den Befehl. Freu dich, o Welt. Im Stroh in der Krippe oder stille Nacht. Es gibt auch andere Worte, die uns eher eine Warnung sein sollten und die wir bedenken sollten. Worte wie diese. Jeder Hu in Huheim mag Weihnachten gern. Aber der Grinch im Norden von Huheim, der mag es nicht. Der Grinch, diese denkwürdige Figur im Kinderbuchklassiker von Dr. Seuss, hatte ein Herz, das zwei Nummern zu klein war. Und er hasste alles an Weihnachten. Aber im Laufe der Geschichte findet in ihm eine einschneidende Wandlung statt. Er begreift, dass hinter Weihnachten mehr steckt als nur Dekorationen und Geschenke. Vielleicht ist die Geschichte vom Grinch deswegen so eindrucksvoll, weil wir uns möglicherweise mit ihm identifizieren können, wenn wir ehrlich mit uns sind. Wer unter uns hatte noch nie Bedenken wegen der Kommerzialisierung oder gar der Raffsucht in der Weihnachtszeit? Wer fühlte sich noch nie erschlagen von der Terminflut, dem Stress, Geschenke zu besorgen, dem Zwang, Mahlzeiten und Festlichkeiten zu planen? Tatsächlich berichten Psychologen, dass viele Menschen in dieser von Fröhlichkeit und Selbstlosigkeit geprägten Zeit eher sorgenvoll und niedergeschlagen sind. Wir wissen, was die Weihnachtszeit eigentlich sein sollte. Es sollte eine Zeit sein, in der wir uns auf die Geburt des Heilands besinnen. Eine Zeit, in der wir feiern und großzügig sind. Aber manchmal sind wir so sehr auf Dinge fixiert, die uns ärgerlich machen oder sehr in Anspruch nehmen, dass wir uns fast in die Worte des Grinchs einstimmen hören. Warum lasse ich mir das jetzt schon seit 53 Jahren gefallen? Dieses Jahr muss ich Weihnachten verhindern. Aber wie? Es mag wohl sein, dass wir zu Weihnachten auf Materialismus und Sorgen stoßen. Aber genauso gilt, wenn wir ein Auge dafür haben, kann uns die machtvolle Botschaft bewusst werden, die von der Geburt des Sohnes Gottes ausgeht. Und wir können die Hoffnung und den Frieden spüren, den er der Welt bringt. Wie? Der Grinch, können wir Weihnachten mit anderen Augen sehen. In unserer Familie gibt es eine alte Tradition. Wir feiern gemeinsam die Adventssonntage. Beginnend mit dem ersten Advent kommen wir Sonntagnachmittags zusammen, zünden die Kerzen auf dem Adventskranz an, essen leckere, selbstgebackene Plätzchen und lesen in den Schriften Geschichten von Christus. Wir lesen von einstigen Propheten, die nach dem Kommen des Messias Ausschau hielten. Wir lesen die Schriftstellen, die von seiner wundersamen Geburt künden. Indem wir allwöchentlich schöne Weihnachtslieder singen und die gemeinsame Zeit genießen, versuchen wir, uns als Familie auf die wahre Bedeutung der Weihnachtszeit zurückzubesinnen. Zugegebenermaßen helfen heißer Kakao, warmer Apfeltee und leckere selbstgemachte Plätzchen ungemein dabei, die Freude der Weihnachtszeit zu erfassen. Den Advent zu feiern, ist nicht bei allen Kulturen auf der Welt verbreitet. Aber trotzdem können wir aus diesem weit verbreiteten christlichen Brauch etwas lernen. Vielleicht finden wir auch dieses Jahr trotz aller Hektik noch etwas Zeit, um über die wahre Bedeutung der Weihnacht zu lesen und nachzusinnen. Allein und als Familie. Wenn wir uns auf Weihnachten vorbereiten, indem wir über seine wirkliche Bedeutung nachdenken, bereiten wir uns auch auf den Messias und seine Botschaft vor. Ich habe drei Vorschläge, mit denen wir uns befassen, die wir bedenken und die wir in dieser Vorbereitungszeit in die Tat umsetzen sollten. Erstens, frohlocken wir über die Geburt unseres Heilands. Wir feiern die Geburt des Sohnes Gottes, des Schöpfers, unseres Messias. Wir frohlocken darüber, dass der König der Könige zur Erde kam, in einem Stall geboren wurde und ein vollkommenes Leben führte. Als Jesus geboren wurde, war die Freude im Himmel so groß, dass nichts sie zurückhalten konnte. Himmlische Herrscharen teilten den Schleier und verkündeten den Hirten große Freude. Sie lobten Gott und sprachen: Verherrlicht ist Gott in der Höhe, und auf Erden ist Friede bei den Menschen seiner Gnade. Die Weisen wurden von sehr großer Freude erfüllt. Sie sahen das Kind und Maria, seine Mutter. Da fielen sie nieder und huldigten ihm. Dann holten sie ihre Schätze hervor und brachten ihm Gaben dar. Insofern ist es nur recht und billig, dass wir wie die Weisen, die Hirten und die Engel frohlocken und diese herrlichen ersten Weihnachtstag feiern. Zweitens, denken wir über seinen Einfluss in unserem heutigen Leben nach. Je kommerzialisierter und hektischer die Weihnachtszeit wird, desto leichter kann man die erhabene Botschaft, die vom Leben des Erretters ausgeht, aus den Augen verlieren. Wenn wir merken, dass das Planen von Feiern oder das Gehetze nach Geschenken uns von der friedlichen Botschaft Jesu Christi abbringt oder uns dem Evangelium, das er verkündete, entfremdet, sollten wir einen Gang herunterschalten, ein wenig zur Ruhe kommen und uns auf das besinnen, was am wichtigsten ist. Weihnachten ist eine Zeit, in der wir an den Sohn Gottes denken und unseren Entschluss, seinen Namen auf uns zu nehmen, bekräftigen sollten. Es ist eine Zeit, das Leben zu überdenken und zu prüfen, was man denkt und fühlt und wie man handelt. Möge dies eine Zeit sein, in der wir uns erinnern und dankbar sind, in der wir vergebungsbereit sind. Möge dies eine Zeit sein, über das Sühnopfer Jesu Christi nachzudenken und darüber, was es uns persönlich bedeutet. Möge es insbesondere eine Zeit sein, in der wir uns erneuern und in der wir uns abermals verpflichten, nach Gottes Wort zu leben und seine Gebote zu befolgen. Dadurch ehren wir ihn weit mehr, als es durch Lichter, Geschenke oder Weihnachtsfeiern je möglich wäre. Drittens, halten wir standhaft nach seinem Kommen Ausschau. Die einstigen Jünger Jesu Christi sehnten sich nach der Zeit seiner Wiederkunft. Das irdische Leben war für sie eine Zeit der Vorbereitung und des Wachstums, des Aussiebens und der Veredelung. Eine Zeit, ihre Lampen zu füllen und sich auf die Wiederkehr ihres geliebten Heilands vorzubereiten. Brüder und Schwestern, 2000 Jahre später sind auch wir seine Jünger. Wir gehören der Kirche Jesu Christi, der Heiligen der letzten Tage, an. Die Worte der letzten Tage sind dabei von besonderer Bedeutung. Wir leben und dienen in einer Zeit kurz vor der triumphalen Wiederkehr des Herrn. Unsere Aufgabe ist es, uns selbst und die Welt für das Kommen des Messias in seiner ganzen Herrlichkeit bereit zu machen. Kurz nach seinem irdischen Wirken sagte Christus zum Apostel Johannes: Ja, ich komme bald. Und Johannes erwiderte: Amen, komm, Herr Jesus. Wir leben in der 11. Stunde vor dem Tag des Herrn. Lassen Sie uns deshalb Ausschau halten nach dem gesegneten Tag, da der König der Könige selbst vom Himmel herabkommt, den Tod hinwegnimmt, die Tränen trocknet und ein neues Zeitalter des Friedens, der Freude und des Lernens einläutet. Obwohl die Weihnachtszeit üblicherweise eine Zeit ist, um Rückschau zu halten und die Geburt des Herrn zu feiern, scheint sie mir auch eine Zeit zu sein, in der wir der Zukunft entgegenschauen sollten. schauen wir vorwärts. Bereiten wir uns auf den gesegneten Tag der Wiederkunft des Herrn vor. Seien wir so weise wie die Altvorderen, die nach seinem Kommen Ausschau hielten. Behalten wir als seine Jünger die Worte des Johannes im Herzen und im Kopf. Amen. Komm, Herr Jesus. Wenn wir das Schlechte an Weihnachten suchen, werden wir es sicherlich finden. Wie der Grinch können wir brummig sein, uns beklagen und dabei gegenüber dem, was um uns herum geschieht, kaltherzig und zynisch werden. Auf der anderen Seite können wir, wenn wir das Gute suchen, dieses Jahr, diese Zeit des Jahres mit anderen Augen sehen, vielleicht sogar mit denen eines Kindes. Der Grinch entdeckte das Gute an Weihnachten, als es ihm gelang, den weltlichen Pomp zu durchschauen. Wenn wir es ihm nachtun, können wir zusammen mit dem Grinch verkünden: Vielleicht kommt Weihnachten nicht aus dem Laden, vielleicht steckt hinter Weihnachten doch ein wenig mehr. Unser Herz wird vielleicht nicht dreimal so groß werden, wie es beim Grinch der Fall war, aber es wird sich wandeln. Unsere Augen werden die Wunder um uns herum sehen können, zu Weihnachten und das ganze Jahr hindurch. Ich bete dafür, dass wir zu dieser Jahreszeit und auch sonst jederzeit die Reinheit in der Geschichte von der Geburt des Erlösers erkennen und für sein Leben, seine Lehren und sein Sühnopfer aufrichtig dankbar sind. Möge diese Dankbarkeit uns dazu veranlassen, dass wir unseren Entschluss, ihm zu folgen, bekräftigen. Mögen sie uns unseren Familien näher bringen, unserer Kirche und unseren Mitmenschen. Und mögen wir standhaft nach dem Tag Ausschau halten, da der auferstandene Christus wieder auf Erden wandeln wird, als unser Herr, unser König und unser gesegneter Heiland. Ich bete dafür, dass wir alle eine wundervolle und frohe Weihnachtszeit haben. Ich grüße Sie von Herzen und segne Sie im heiligen Namen Jesu Christi. Amen.
Needs since my
Ich freue mich, zu dieser Zeit, da wir die Geburt Jesu Christi, des Sohnes Gottes, feiern, zu Ihnen sprechen zu dürfen. Jahrhunderte vor der Geburt Christi sagte der Prophet Jesaja über ihn: Denn uns ist ein Kind geboren, ein Sohn ist uns geschenkt, die Herrschaft liegt auf seiner Schulter, man nennt ihn wunderbarer Ratgeber, starker Gott, Vater in Ewigkeit, Fürst des Friedens. Dieses kleine Kind, das in einem Stall geboren und in eine Krippe gelegt wurde, war ein Geschenk des liebevollen Vaters im Himmel. Es war der verheißene Erlöser der Welt, der Erretter der Menschheit, der Sohn des lebendigen Gottes. Er lebte bei seinem Vater, bevor er als sterblicher Mensch auf die Welt kam, und er schuf die Erde, auf der wir wohnen. Johannes, der große Apostel, vermittelt uns ein Gefühl dafür, welch hohe Stellung dieses Kind im Himmel hatte, aus dem es zu uns herniederstieg. Ohne ihn wurde nichts, was geworden ist. Und doch kam er in bescheidenen Umständen zur Welt. In jungen Jahren arbeitete er in der Zimmermannswerkstatt von Josef in Nazareth. Während seines irdischen Wirkens wandelte er auf den staubigen Straßen Palästinas, heilte Kranke, erweckte Tote und lehrte diejenigen sein Evangelium, die ihn verwarfen. Er gab sein Leben auf Golgotha hin und er stand am dritten Tag wieder auf. Damit wurde die Auferstehung eingeleitet, um die Bande des Todes für uns alle zu zerreißen. Und er wurde der Erste der Entschlafenen. Vor allem aber zahlte der Erlöser, dessen Geburt wir zu dieser Zeit im Jahr gedenken, den Preis für all unsere Sünden. Lange vor der Geburt des Herrn sah wiederum der Prophet Jesaja das unbezahlbare Geschenk des Sühnopfers Jesu Christi vorher. Er hat beschrieben, was der Erretter für uns getan hat. Aber er hat unsere Krankheit getragen und unsere Schmerzen auf sich geladen. Wir meinten, er sei von Gott geschlagen, von ihm getroffen und gebeugt. Doch er wurde durchbohrt wegen unserer Verbrechen, wegen unserer Sünden zermalmt. Zu unserem Heil lag die Strafe auf ihm. Durch seine Wunden sind wir geheilt. Diejenigen, die dieses Heil und diese Heilung bereits verspürt haben, sind von Dankbarkeit erfüllt. Und auch diejenigen, die sie lieben. Meine Frau und ich haben in diesen Tagen von zweien unserer Enkeltöchter, die in Südamerika eine Mission für den Herrn erfüllen, Briefe gelesen und Fotos angeschaut. Auf den Fotos sind lächelnde Menschen zu sehen, die über das ganze Gesicht strahlen. Beide Enkeltöchter berichten davon, wie dankbar sie für das sind, was das Sühnopfer bei den von ihnen belehrten Menschen bewirkt hat, und wie sehr sie es schätzen, wie diese ganz neue Menschen geworden sind, weil sie dem Beispiel des Heilands nacheiferten und sich taufen ließen und sich dem Wirken des Heiligen Geistes öffneten. Als Heilige der letzten Tage empfinden wir tiefe Dankbarkeit gegenüber unserem liebevollen Vater und dessen geliebtem Sohn. Wir freuen uns über diese Segnung, die der Glaube eines 14 Jahre alten Jungen, Joseph Smith, zu Wege gebracht hat. Dank des Gebets, das er 1820 an einem Frühlingsmorgen sprach, können wir das sichere Zeugnis erhalten, dass der Vater, der große Elohim und sein Sohn Jehova leben und uns lieben. Am helllichten Tag erschienen sie ihm und sprachen mit ihm. Sie nannten ihn beim Namen. Das Geschenk dieser herrlichen Gewissheit, dass sie uns kennen und lieben, kann uns in den Prüfungen des Lebens zweifellos eine Stütze sein. Wir müssen uns nie allein fühlen. Wir brauchen nie die Hoffnung aufzugeben. Das wurde mir bestätigt, als ich vor einigen Jahren eine ältere Tante in einem Pflegeheim besuchte. Sie war verwitwet. Sie war altersschwach und konnte sich nicht mehr selbst versorgen. Obwohl ich sie seit meiner Kindheit kannte, erkannte sie mich oder andere Angehörige nicht mehr, als wir im überfüllten Aufenthaltsraum des Pflegeheims saßen. Ich erwartete, dass sich die Einsamkeit oder der Verlust schmerzhaft in ihrem Gesicht widerspiegeln würden. Doch nein, ihr Gesicht strahlte Liebe und Freude aus. Ihre Stimme klang immer noch so glücklich, wie ich sie noch aus längst vergangenen Tagen in Erinnerung hatte. Als ich sie an dem Tag besuchte, blickte sie uns die meiste Zeit freudig an, als wir uns mit ihr unterhielten. Alle paar Minuten wiederholte sie mit einem strahlenden Lächeln diese 6 Wörter, als gehörten sie zum Gespräch dazu. Ich weiß, dass mein Erlöser lebt. Mir schien, als würden ihre Freude und die Dankbarkeit, die in ihrer Stimme mitschwang, jedes Mal noch weiter zunehmen, wenn sie das äußerte. Ich kenne natürlich nicht jede Quelle, die diesen wunderbaren Frieden in ihrem Leben hervorgebracht hat. Doch eine ist mir bekannt. Seit sie ein kleines Mädchen war, hatte sie die Abendmahlsversammlung besucht. Sie hatte das Haupt geneigt und den Gebeten zugehört, die an unseren Vater im Himmel gerichtet waren. Unzählige Male hatte sie gelobt, den Namen des Sohnes auf sich zu nehmen, immer an ihn zu denken und seine Gebote zu halten, damit sein Geist immer bei ihr sein konnte. Zwar war ihr im Laufe der Jahre vieles von dem entrissen worden, was ihr Freude gebracht hatte, aber die Himmelsgaben, die uns zu Weihnachten bewusst werden, hatte sie sich bewahrt. Sie erinnerte sich an ihren Erlöser. Sie wusste, dass er lebt. Sie verspürte seine Liebe. Und sie konnte spüren, dass er alle Kinder des himmlischen Vaters liebt, wo auch immer sie sind oder in welchen Umständen sie auch leben. Als wir meine so freudig lächelnde Tante verließen, wurde mir klar, dass sie das Geschenk, das sie erhalten hatte, an uns weitergegeben hatte. Sie kannte die Quelle des Friedens, den sie empfand. Aus Dankbarkeit und Liebe zum Erlöser wollte sie uns an dieser Segnung teilhaben lassen. Ich hatte sie besucht, um ihr Trost zuzusprechen und hatte, als ich ging, selbst Trost empfangen. Das ist der Geist der Weihnacht, der uns den Wunsch ins Herz pflanzt, anderen Freude zu bringen. Wir möchten etwas geben und sind dankbar für das, was uns gegeben wurde. Weihnachten zu feiern hilft uns, unser Versprechen zu halten, immer an ihn und an die Geschenke zu denken, die er uns gemacht hat. Der Gedanke daran weckt in uns den Wunsch, ihm Geschenke zu machen. Er hat uns gesagt, womit wir ihm Freude bereiten können. Erstens können wir ihm, weil wir an ihn glauben, ein reuiges Herz und einen zerknirschten Geist darbringen. Wir können umkehren und heilige Bündnisse mit ihm schließen. Einige, die mir heute zuhören, haben seine Einladung, an dem Frieden teilzuhaben, den sein Evangelium bringt, vielleicht bereits vernommen, sie aber noch nicht angenommen. Sie würden ihm Freude bereiten, wenn sie jetzt handeln und zu ihm kommen, solange es ihnen möglich ist. Zweitens können wir ihm das Geschenk machen, etwas für andere zu tun, was er für sie tun würde. Viele von ihnen handeln bereits so und spüren, dass er diese guten Werke anerkennt. Vielleicht haben sie einen einsamen Witwer besucht, vielleicht haben sie mit anderen ein Hilfsprojekt für Bedürftige durchgeführt. Im Matthäusevangelium gibt es eine lange Liste von Möglichkeiten. Wir lesen dort die Worte unseres Erlösers, die wir hoffentlich alle hören und sagen werden, wenn wir ihm nach diesem Leben gegenüberstehen. Dann werden ihm die Gerechten antworten: Herr, wann haben wir dich hungrig gesehen und dir zu essen gegeben oder durstig und dir zu trinken gegeben? Und wann haben wir dich fremd und obdachlos gesehen und aufgenommen oder nackt und dir Kleidung gegeben? Und wann haben wir dich krank oder im Gefängnis gesehen und sind zu dir gekommen? Darauf wird der König ihnen antworten: Amen, ich sage euch, was ihr für einen meiner geringsten Brüder getan habt, das habt ihr mir getan. Damit macht der Herr deutlich, mit welchen Geschenken wir ihm unsere Dankbarkeit zeigen können. Jede gütige Tat für einen anderen ist eine gütige Tat für ihn, weil er alle Kinder des Vaters im Himmel liebt. Weil ihm dies solche Freude schenkt, erfreut es auch seinen Vater, dem wir unermesslichen Dank schulden. Viele von ihnen nutzen in der Weihnachtszeit bestimmt die Gelegenheit, die Hungrigen zu speisen. Wenn sie das tun, bereiten sie dem Herrn Freude. Er hat uns jedoch auch gelehrt, dass es eine Möglichkeit gibt, ein wahrhaft unbezahlbares, dauerhaftes Geschenk zu machen. Er sagte: Ich bin das Brot des Lebens. Wer zu mir kommt, wird nie mehr hungern, und wer an mich glaubt, wird nie mehr Durst haben. Von allen gütigen Taten, die wir ihm schenken können, ist die größte, die Menschen, die wir lieben und denen wir dienen, zu ihm, der einzigen Quelle ewigen Lebens, zu führen. Das kostbarste Geschenk, das ich geben kann, ist mein Zeugnis vom Erretter. Ich bezeuge, dass er von Maria geboren wurde und dass er der Sohn Gottes ist. Er führte ein vollkommenes Leben. Durch den Propheten Joseph Smith stellte er sein Evangelium auf der Erde wieder her und übergab die Schlüssel seines Priestertums an Männer, die sie bis zum heutigen seligen Tag weitergegeben haben. Ich weiß durch den Geist, dass Thomas S. Monson diese Schlüssel in unserer Zeit innehat und sie anwendet. Ich grüße Sie und segne Sie. Ich bin für Ihr inspirierendes Beispiel an Liebe, Glauben und Dienen dankbar. Es bringt Freude in mein Leben. Im heiligen Namen Jesu Christi. Amen.
Joyful and triumphant, O come. How beautiful.
Wie wunderschön. Wir danken dem Tabernakelchor und dem Orchester am Tempelplatz für die schöne Musik und Ihnen allen, dass Sie heute Abend gekommen sind. Wir haben nun den Vorzug, von unserem geschätzten Propheten, Präsident Thomas S. Monson, zu hören. Nach Präsident Monsons Worten singt der Chor Stille Nacht, Heilige Nacht. Und wir stimmen alle bei der dritten Strophe mit ein. Im Deutschen Gesangbuch Nummer 134. Im Anschluss daran spricht Schwester Jean Stevens, erste Ratgeberin in der Präsidentschaft der Primarvereinigung, das Schlussgebet.
My beloved brothers and sisters,
meine lieben Brüder und Schwestern, es ist erstaunlich, dass schon wieder ein ganzes Jahr vergangen ist seit der Weihnachtsandacht der ersten Präsidentschaft von 2009. Die Zeit scheint mit den Jahren immer schneller zu vergehen. Als diese besondere und erhabene Zeit des Jahres näher rückte, habe ich über einige vergangene Weihnachtsfeste nachgedacht. Wenn ich so zurückblicke, erinnere ich mich natürlich an die Weihnachtsfeste am besten, die mein Herz am meisten berührt haben. Und das waren Weihnachtsfeste, die von Liebe, Dienen und dem Geist des Erlösers erfüllt waren. Bestimmt trifft das auf uns alle zu, wenn wir an die Weihnachtsfeste zurückdenken, an die wir uns am besten erinnern können. Es erfordert Anstrengung und Planung, wenn der Geist der Weihnachten unser Herz und unser Zuhause einziehen soll. Aber wir können dies ganz sicher zu Wege bringen. Mir hilft meine Weihnachtslektüre jedes Jahr, diesen besonderen Geist zu verspüren. Ich lese immer die gleichen drei Werke. Schon seit Jahren. Ich weiß gar nicht mehr, wann ich damit angefangen habe. Ich lese immer das Büchlein »Das Herrenhaus« von Henry van Dyke. Seine Botschaft berührt mein Herz stets aufs Neue. Ich lese auch den zeitlosen Klassiker von Dickens, eine Weihnachtsgeschichte. Wer könnte von der Veränderung, die Ebenezer Scrooge erlebt, als ihm die Geister der vergangenen, gegenwärtigen und zukünftigen Weihnacht erscheinen und aufrütteln, nicht berührt sein und daraus lernen? Außerdem lese ich immer das zweite Kapitel des Lukas-Evangeliums, in dem die Geburt des Erlösers der Welt niedergeschrieben ist. Als ich in diesem Jahr meine umfangreiche Sammlung an Weihnachtsgeschichten, Gedichten und Liedern durchsah, las ich noch einmal den Bericht von John B. Matheson Jr. über ein Erlebnis, das er vor 65 Jahren hatte und das er als sein unvergesslichstes Weihnachtsfest bezeichnete. Als ich seinen ergreifenden Bericht las, war ich sehr berührt. Ich möchte Ihnen deshalb heute Abend davon erzählen und hoffe, dass es in Ihnen ebenfalls den Geist der Weihnacht erweckt. Weihnachten 1945 war John Matheson als Soldat der Besatzungsmacht in Frankfurt stationiert. Etwa 7 Monate zuvor war der Zweite Weltkrieg zu Ende gegangen, aber große Teile der Stadt waren im Krieg zerstört worden und lagen in Trümmern. Viele der unbeschädigten Häuser hatte das US-Militär zur Beherbergung seiner Truppen beschlagnahmt. John und zwei andere Offiziere wohnten in einem 3-stöckigen Haus, in dem 3 Familien genügend Platz gehabt hätten. An jedem Wochentag gingen John und die beiden Offiziere zum Dienst. Und wenn sie abends heimkamen, hatte eine ältere deutsche Frau ihre Betten gemacht und das Haus blitzblank geputzt. Sie war von der US-Armee für einige Häuser in der Gegend als Haushälterin eingestellt worden. Ab und zu sahen sie diese gebrechliche kleine Person emsig ihren Pflichten nachgehen. Eine Unterhaltung mit ihr war kaum möglich, denn sie konnte kein Englisch und das Deutsch der Soldaten war recht kläglich. Aber mit Händen und Füßen und durch ein Lächeln bedeuteten sie ihr, dass sie mit ihrer Arbeit zufrieden waren. Jede Woche ging John zur Ausgabestelle, um dort seine Ration Schokoriegel, Seife und andere Kleinigkeiten abzuholen. Obwohl er manchmal angesichts der dürftigen Auswahl murrte, kaufte er immer alles, was erlaubt war, und legte das, was er nicht sofort brauchte, in eine Truhe. Als Weihnachten näher rückte, hatte John die Idee, der Haushälterin etwas zu schenken. Aus der üppig gefüllten Truhe packte er daher Schokoriegel, Seife und Obstsaft in Dosen in einen großen Karton. Er wusste, dass sein Geschenk beim Tauschhandel, das der damals in Deutschland üblich war, sehr viel wert war. Aber ihn hatte es kaum etwas gekostet. Er wusste, dass sie am ersten Weihnachtsfeiertag nicht arbeitete, und so stellte John, ehe er am 24. Dezember zum Dienst ging, den Karton mit den Geschenken zusammen mit einem Weihnachtsgruß sichtbar auf den Tisch. Den ganzen Tag über bildete er sich ziemlich viel auf sein großzügiges Geschenk ein. Die Putzfrau würde die Königin in ihrer armen Nachbarschaft sein. Was hatte sie doch für ein Glück, dachte er. Zu wie viel Dank wäre sie ihm, dem freigebigen Amerikaner, verpflichtet? Nicht aus Barmherzigkeit, eher aus Mitleid und Selbstgefälligkeit hatte er dieses Geschenk gemacht. Als er sich an dem dunklen Dezemberabend dem Haus näherte, sah er das trübe Licht der Lampe durchs Fenster schimmern. Im Haus war alles still. Er trat ein und sah, dass sein Geschenk und die Frau fort waren. Da erblickte er im Schein der Lampe auf dem Tisch ihren Weihnachtsgruß und ihr Geschenk für ihn. Er hatte gar kein Geschenk erwartet, aber da lag eines. Es war alles, was sie hatte aufbringen können, und sie tat dies beseelt vom Geist der Weihnacht. Was hatte eine arme, gebrechliche alte Frau zu geben? Sie konnte etwas von ihren wenigen Habseligkeiten geben, von den wertvollsten Erinnerungen an ihre geliebte Stadt, wie sie einst ausgesehen hatte. Ein Weihnachtsstern, das war ihr Geschenk. Auf dem schwach beleuchteten Tisch waren, zusammen mit dem sehr sorgfältig geschriebenen Gruß Merry Christmas, 10 alte, etwas zertrümmerte Postkarten mit Bildern von Frankfurt, wie es ausgesehen hatte, bevor im Krieg so viel zerstört worden war. Die Haushälterin hatte alle Karten hochkant hingestellt und so aneinander befestigt, dass je 2 Karten eine Spitze formten, und so bildeten alle 10 Karten zusammen den Weihnachtsstern. Sie konnte nur wenig geben. Eigentlich war das alles, was sie hatte. Obgleich John Matheson noch viele weitere Weihnachtsfeste erlebte, leuchtete ihm der Weihnachtsstern dieser Frau sein ganzes Leben lang. Er schrieb, dass erst ihr Stern von Bethlehem in ihm den Geist der Weihnacht entfacht und ihn die wahre Bedeutung von Liebe und vom Schenken gelehrt habe. Brüder und Schwestern, in dieser frohen Zeit des Jahres sind wir alle in gewissem Maße glücklich, je nachdem, wie sehr wir unsere Gedanken, unsere Gefühle und unser Tun dem Erretter, dessen Geburt wir ja feiern, zugewandt haben. Es gibt keine bessere Zeit als diese Weihnachtszeit, uns erneut den Grundsätzen zu weihen, die Jesus, der Messias, gelehrt hat. Sorgen wir dafür, dass in dieser Zeit die Augen der Kinder leuchten und ihr Lachen ertönt. Sorgen wir dafür, dass die Last der einsamen Menschen leichter wird. Sorgen wir dafür, dass wir unsere Familie um uns scharen, dass wir uns denen verbunden fühlen, die in unserer Nähe sind und auch denen, die gerade nicht bei uns sind. Sorgen wir dafür, dass wir in dieser Zeit um Frieden beten, um die Bewahrung gerechter Grundsätze und um Schutz für diejenigen, die weit von uns entfernt sind. Sorgen wir dafür, dass wir in dieser Zeit uns selbst vergessen und Zeit für andere finden. Sorgen wir dafür, dass wir Unwichtiges nicht mehr beachten und dafür mehr auf wahre Werte achten. Sorgen wir dafür, dass dies eine Zeit des Friedens wird, denn wir haben in den Lehren des Herrn Frieden gefunden. Doch vor allem wollen wir an die Geburt unseres Erlösers, Jesus Christus, denken. Damit wir in den Gesang der Engel einstimmen können, die gleiche Freude empfinden wie die Hirten und ihn so anbeten wie die Sterndeuter. Meine Brüder und Schwestern, möge der Geist der Liebe, den wir zur Weihnachtszeit erleben, unser Zuhause und unser Leben erfüllen und dort auch dann noch verbleiben, wenn der Baum längst verschwunden ist und die Lichter bis zum nächsten Weihnachtsfest verstaut sind. Darum bete ich im Namen Jesu des Herrn. Amen.
Lieber Vater im Himmel, voller Liebe und Dankbarkeit kommen wir zum Schluss dieser Weihnachtsandacht zu dir. Wir haben deinen Geist verspürt und sind von allem, was wir gehört haben, aufgebaut und inspiriert worden. Wir sind so dankbar für unseren lieben Propheten Präsident Monson und für seine Ratgeber Präsident Eyring und Präsident Uchtdorf. Wir sind dankbar für die Botschaften, die uns nahelegen, den weihnachtlichen Feierlichkeiten mehr Bedeutung zu verleihen. Wir sind so dankbar, Vater im Himmel, dass wir hier gemeinsam die Geburt deines Sohnes feiern können. Der heutige Tag hat uns dir und deinem Sohn näher gebracht. Vater im Himmel, lass dieses Weihnachtsfest Bedeutung haben. Mögen wir die Geburt Jesu, sein Leben, seine Mission und sein Sühnopfer reinen Herzens feiern. In dieser Zeit, in der Geschenke verteilt werden, danken wir dir, himmlischer Vater, für dein wunderbares Geschenk an die Welt, deinen geliebten Sohn Jesus Christus. Hilf uns, dass wir immer an ihn denken, nicht nur zu dieser Jahreszeit, sondern jederzeit. Möge sich in unserer Lebensführung widerspiegeln, dass wir ihn lieb haben und dass wir ihm dienen wollen. Zum Abschluss dieser Weihnachtsandacht, lieber Vater, bitten wir darum, dass wir mit größerem Glauben und einem stärkeren Zeugnis an deinen Sohn fortgehen mögen und dass wir den Frieden und die Hoffnung, die er verheißen hat, im Herzen tragen. Möge dein Geist bei uns bleiben, damit wir immer dir näher kommen. Darum bitten wir im Namen Jesu Christi. Amen.